Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Konterpass. Ich bin Tilman Gebhardt.
Ich bin Jan Kradochwill.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, schön, dass wir uns zur zweiten Folge unseres kleinen Podcasts wieder zusammengefunden haben. Wie geht's dir und was machen wir heute eigentlich?
Mir ist warm. Ich zerfließe ein wenig. Wir beide haben ja das Glück, dass wir in einer Dachgeschosswohnung wohnen dürfen. Das sorgt dafür, dass man sich so schnell nicht erkältet. Das heißt, wenn wir heute so ein bisschen langsamer reden, vielleicht denken wir dabei auch ein bisschen langsamer, also müsst ihr alle ein bisschen schneller hören. Und dann gleichen wir das mit Sicherheit aus. Aber wir haben uns schöne Inhalte für euch überlegt. Wir strömen so ein bisschen raus aus den heimischen Gefilden. Und zwar versuchen wir, zumindest am Anfang bleiben wir noch zu Hause, wir schauen uns die Ergebnisse aus den Kleinfeldmeisterschaften an. Wir reden über den Umbruch in der Nationalmannschaft der Junioren, überlegen, was die Auslosungen der Damen und der Herren für die WM und für die WM-Qualifikation zu bedeuten haben. Und dann schwenken wir so langsam rüber in unser europäisches Fenster, schauen nach Schweden, schauen nach Finnland, schauen nach Tschechien und in die Schweiz. Und dann zum Abschluss grübeln wir mal, was die ganzen internationalen Transfers zu bedeuten haben, weil in eine ganz bestimmte Richtung, da wandern sehr, sehr viele Superstars. Und das sezieren wir alles heute. Also, viel Spaß.
Und dann gehen wir direkt rein in die News und machen da weiter, wo wir in der letzten Folge bei den News aufgehört haben. Und zwar bei einem kleinen Ergebnisdienst, was die ganzen deutschen Meisterschaften angeht. Und zwar fangen wir an mit der Herren-Kleinfeld-DM, die in Dinklage gespielt wurde. Da hat Ebersgöns Gold geholt, die Hannover Mustangs haben Silber geholt und die Turtles Berlin Bronze. Da könnte man quasi direkt sagen, oder man könnte sich zumindest drüber streiten, ob der Rückzug aus den zweiten Bundesliga-Playoffs von Ebersgöns sich hier jetzt ausgezahlt hat oder nicht. Ich meine, Gold haben sie geholt. Was sagst du, Jan? Was ist da höher zu priorisieren?
Genialer Schachzug. Ich glaube, da rappelt jetzt das Kleingeld in der Kasse, da kommen die Sponsoren rein. Ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung.
Ja, das mag sein. Tatsächlich, also ja, ich habe es in der letzten Folge ja angesprochen, ich bin eigentlich großer Fan von den deutschen Meisterschaften, weil das aus meiner Sicht immer nochmal eine besondere Auszeichnung ist, gerade für die Jugendteams, wenn sie einen Titel holen. Ich bin mir nicht sicher, ob man im Herrenbereich, ehrlich gesagt, Kleinfeld deutsche Meisterschaften noch braucht, wie sie jetzt gerade aufkonzipiert sind. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, ich habe da so eine ambivalente Beziehung zu. Ich glaube, es ist so eine schöne Spielform und mit Sicherheit gibt es Regionen, wo es ein wichtiger Einstieg ist. Andererseits darf es halt nicht in Konkurrenz stehen und die Entwicklung auf irgendeine Art und Weise behindern. Dazu fällt mir aber wiederum eine persönliche Geschichte ein. Und zwar kann ich mich erinnern, das muss eine halbe Ewigkeit her sein. Das war vielleicht 2008, 2009. Das war das eine einzige Mal, dass ich mich auch zu einer Kleinfeld-DM aufgegeben habe. Und wir haben, ich glaube, ich war in Uphusen, wir haben gezeltet damals. Und die Berliner Mannschaft bestand, glaube ich, aus 6 Spielern. Darunter brauchbare Recken. Also da waren Christian Keil dabei, da waren Marek Brinzel dabei und Julian Ojala und Spieler, die konnten wirklich Bude treffen. Aber wir waren nicht viele. Und wir hatten nur eine einzige Schwäche. Wir hatten keinen Torwart mit. Und wir haben es dann geschafft, dass wir aus der dritten Mannschaft einen Feldspieler überredet haben. Komm doch mit. Das war der Einzige, der irgendwie Mitte Sommer halt nicht irgendwo auf Malle lag. Und dann sind wir nach Uphusen gefahren und wir haben tatsächlich jedes Spiel so mit 10-4 und 9-1 und gewonnen. Und es waren dann halt keine knappen Ergebnisse, sondern relativ hohe Ergebnisse, weil wir wussten, wir müssen vorne viel, viel schießen, weil hinten fällt auch sehr, sehr viel. Und wir haben es ins Halbfinale geschafft und leider, falls ich mich richtig erinnere, ich glaube, Jan Patočka in Bonn wird sich, glaube ich, daran auch noch erinnern. Wir hatten tatsächlich die Bonner, die Dragons, dann im Halbfinale. Und ich glaube, das Spiel ging 16-12 zu unseren Ungunsten aus, weil Bonn verstanden hat, dass wenn der Ball irgendwie die Mittellinie überschreitet, landet er in unserem Tor. Und unser Torwart damals hat es wirklich geschafft, so Bälle, die in die Ecke rollen, sich mit so einem Hechtsprung dann nochmal selbst ins Tor zu schieben. Und tatsächlich war dann, glaube ich, wir haben noch Bronze geholt. Aber es wäre doch schade, wenn man so eine Erinnerung dann nicht mehr im Archiv behält.
Kurze Rückfrage. Der Spieler, den ihr mitgenommen habt, der dann ins Tor gegangen ist, wusste der vorher, dass er ins Tor geht?
Er ruhe in Frieden. Nein, er lebt noch. Ja, er wusste, dass er ins Tor geht. Und wir waren tierisch wütend, dass der eigentliche Torwart abgesagt hat. Weil wäre der dabei gewesen, wäre die Sache durch. Also das wäre eine klare Sache gewesen. Er wusste, dass er ins Tor geht. Ja, er hat's gut gemeint. Und wir hatten auch immer, weißt du, du hast dann immer diese innere Wut, wenn dann so dieses fallende Blatt dann irgendwie so sich ins Tor senkt und du dir fragst, wenn du einen Wischmopp hinlegst, hätte der Wischmopp ihn wahrscheinlich irgendwie gehalten. Aber er hat's halt nicht bös gemeint, ne? War ein netter Kerl, aber im Tor ist er nicht lange geblieben.
Ich war mir nämlich nicht sicher, weil so wie du das am Anfang formuliert hast, da war ich mir nicht sicher, ob ihr vielleicht auf irgendeinen Spieler aus der dritten Mannschaft zugegangen seid und so gesagt habt, hier hättest du nicht Bock, wir fahren zur DM, wie sieht's denn aus? Und dann fährt er da hin und dann kriegt er von euch so einen Helm in die Hand gedrückt und so, hier ist übrigens dein Job fürs Wochenende.
Die Erinnerungen verschwimmen, ich weiß es auch nicht
mehr. Nee, aber grundsätzlich, kurz nochmal zum Ernst des Themas zurück. Ich sehe es ein bisschen wie du, also aus meiner Sicht finde ich die Kleinfeldherren, die haben es gar nicht so schlecht. Es gibt ja auch so ein paar Vereine, das ist, glaube ich, auch in der Schweiz so, die schreiben sich dann einfach auf die Fahne, dass sie halt Kleinfeldvereine sind. Und dann ist das halt das, was da gespielt wird und dann versuchen die halt auf dem Kleinfeld das Bestmögliche hinzurocken, was geht. Ich glaube, Hochdahl zum Beispiel hat das in Deutschland eine Zeit lang so gemacht. Bin ich mir nicht sicher, aber die haben eine Zeit lang Kleinfeld-DM nach Kleinfeld-DM geholt, soweit ich mich erinnere. Und das fand ich irgendwie immer ganz cool, dass die halt gesagt haben, ja, Großfeld könnten wir wahrscheinlich auch spielen, aber machen wir vielleicht nur so nebenbei und Kleinfeld ist unser Ding. Und ich finde, problematisch wird's halt dann, wenn Spieler, die eigentlich schon über dieses Kleinfeldstadium und auch der Verein schon lange rüber hinausgekommen sind, da dann trotzdem noch mitspielen. Also, kleines Beispiel auch, bei den Floorball Turtles Berlin hat ein gewisser Janne Markkonen mitgespielt. Und ich glaube, in 5 Spielen bei der DM 45 Scorerpunkte geholt oder so. Und also das ist jetzt überhaupt nichts gegen Janne. Der Junge hat scheinbar richtig Bock auf Floorball und dann sei ihm das gegönnt. Aber ich glaube, irgendwann müsste halt dem mal ein gewisser Riegel vorgeschoben werden, dass halt Leute, die irgendwie diesen Status erreicht haben im deutschen Floorball, trotzdem noch auf irgendwelchen in irgendwelchen Kleinfeld liegen und dann bei Kleinfeld-DMs oder auch nicht mitspielen können.
Wobei ich glaube, Janne hat sich sehr fair verhalten und auch relativ viel Alkohol getrunken, um sich wieder zu bremsen. aber hat offensichtlich dann, naja, hat fürs Halbfinale hat's gereicht.
Auch da bin ich mir nicht sicher, ob das dann eher ein Plus- oder ein Minuspunkt ist für die Austragung von Kleinfeld-DMs im Format, wie sie jetzt gerade stattfinden. Aber okay. Ja. Das dazu. Dann die Damen-Deutsche Meisterschaft auf dem Kleinfeld hat stattgefunden in Erlensee. Da hat Dümpner Füchser haben Gold geholt, Erlensee hat Silber geholt und die Saale Biber Halle haben Bronze geholt. Und Dümpner damit im deutschen Damenfloorball einfach alles abgeräumt, was abzuräumen war. Und ja, darunter teilweise auch. Also die U17 hat auf dem Kleinfeld auch bei der deutschen Meisterschaft Gold geholt und die U15 Bronze. Also ich glaube, man muss sich nicht unbedingt darauf einstellen, dass Dümpner in den nächsten Jahren deutlich viel schlechter wird auf dem Großfeld auch. Die scheinen da ihren Nachwuchs ganz gut im Griff zu haben. Und dann gab es noch in der Stadt Chemnitz eine Doppel-DM. Ich bin gar nicht sicher, ob das die erste war in Deutschland, aber ich habe vorher zumindest noch von keiner anderen gehört. Und zwar hatten die U17 Kleinfeld-DM und die U13 Kleinfeld-DM meines Wissens nach sogar in der gleichen Halle, also Spielfeld neben Spielfeld. Und das scheint ein Mords-Event gewesen zu sein, also auch mit viel Tamtam und drumherum. Und bei den U17-Herren hat Bonn Gold geholt, Dessau Silber und die SG Hauenwür Ingolstadt Bronze. Bonn damit beide Titel geholt, also sowohl U17 Großfeld als auch U17 Kleinfeld. Und die U13 DM hat gewonnen, München Silber hat geholt, die Tegel Tigers, habe ich vorher auch noch nie gehört, das muss so irgendwie deine Region sein, Jan. Und Bronze geholt hat Wernigerode.
Kann ich leider nicht zu beitragen. Ich weiß, Tegel ist ein Flughafen und da endet meine Kenntnis der Tegel Tigers. Siehst du, ich dachte sogar, das S steht für den Verein, dabei weiß deine Notiz, dass sie Silber geholt haben. Also ich habe überhaupt keine Ahnung.
Okay. Ich habe auch nur die Lücke gelassen, da ich dachte, du setzt an und dann hast du eingesetzt. Egal, wir spielen uns noch ein. Dann gehen wir über in News zu unseren Nationalteams und fangen an mit der U19 Herren-Nationalmannschaft. Da gab es auf der Homepage von Floorball Deutschland zuletzt einen relativ langen Pressebericht, dass sich der Verband von Headcoach Thomas Berger getrennt hat und mehr oder weniger parallel dazu ist auch Teamchef bzw. Materialchef Sven Heinz zurückgetreten. Ich habe es bei der letzten Folge schon angesprochen, ich bin da relativ nah dran. Also ich war jetzt 4 Jahre lang Assistenztrainer von Thomas. Deshalb will ich da gar nicht irgendwie groß auf Trennung eingehen oder irgendwie sowas in der Richtung und würde einfach mal an dich übergeben, Jan, wie du das Ganze siehst und wie du das einschätzt.
Ja, ich spiele den Ball wahrscheinlich in ein paar Sekunden einfach interessehalber wieder zurück. Aber Thomas Berger, der reiht sich ja in eine sehr ehrenhafte Historie und Phalanx Schweizer Trainer ein, die den deutschen Floorball nachhaltig geprägt haben. Neben Philipp Suter, Simon Brechbühler, Rolf Kern war ja dabei, Roland Fuster, so ein bisschen zwiespältige Vergangenheit. Aber das sind ja alles große Namen. Kollege Hubacher ist ja dem Verband erhalten geblieben in einer anderen Rolle. Aber Thomas Berger war ja tatsächlich 10 Jahre bei der U19-Nationalmannschaft dabei, hat 5 Weltmeisterschaften mitgemacht, war davor auch schon ein extrem klangvoller Name, hat mit Wähler Meisterschaften geholt. Was mich interessieren würde, ist, weil du bist jetzt noch verhältnismäßig junger Trainer, könntest ja auch noch ein Zenit deiner spielerischen Karriere sein, aber das sollen andere bewerten. Aber wenn du jetzt als Assistenztrainer mit Thomas mitarbeiten konntest, nimmst du wahr, dass das dich auf irgendeine Art und Weise auch weitergebracht hat oder wahrscheinlich schon, aber womit? Was vielleicht so Eindrücke waren oder so Skills, die du da jetzt mitnimmst, die dir auch erhalten bleiben als Vereinstrainer?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ich, wenn ich nicht damals vor 4 Jahren von Thomas die Chance bekommen hätte, in der U19-Nationalmannschaft einzusteigen, dann wäre ich, glaube ich, nicht annähernd auf dem trainer-coacherischen Niveau, wie man das auch immer einschätzen möchte, auf dem ich jetzt heute bin. Ob das ein besonders hohes ist oder nicht, können andere beurteilen, aber so aus der Eigenwahrnehmung einmal. Also eigentlich war es bis zum Ende auch so, dass jedes Trainingslager, was ich mit Thomas gemacht habe, auch wenn ich dann selber mehr und mehr beitragen konnte, war trotzdem noch wie ein Mini-Trainerkurs für mich. Also gerade im Bereich Floorball ist Trainerausbildung ja auch ein schwieriges Thema. Da ist der Verband jetzt ja gerade am dran arbeiten mit C-Lizenzen und so weiter, aber das ist ja alles noch auf relativ grundlegendem Niveau. Und wenn man davon abgesehen eine fundierte Trainerausbildung bekommen möchte, muss man halt in die Schweiz gehen. Was für mich aus Kiel relativ weit weg war. Von daher war das für mich eine super Konstellation, dass ich da so viel mitnehmen konnte. Und was Thomas, glaube ich, extrem gut konnte oder sicherlich auch immer noch kann, war gerade so die junge Floorballer-Generation aus Deutschland, die das ja alle so mehr oder weniger hobbymäßig gemacht haben, wenn auch mit großen Ambitionen, weil die haben ja alle große Ziele, wenn sie irgendwie 15, 16 sind, dann in die U17 und U19 Nationalmannschaft kommen, denen quasi vorleben und auch klar aufzeigen, was von ihnen erwartet und was benötigt wird, um es wirklich nach ganz, ganz oben zu schaffen. Und da habe ich auch zuletzt wieder mit 2, 3 Jungs geschnackt, die auch länger schon aus der U19 Nationalmannschaft raus sind, einfach altersbedingt, die alle mehr oder weniger bestätigt haben, wie nachhaltig Thomas sie geprägt hat. Also einfach in der Art und Weise, wie professionell sie ihren Sport angehen müssen, um wirklich dahin zu kommen, wo sie vielleicht landen wollten.
Ja, es steht halt auch sehr im Kontrast zu der Trainersituation in Deutschland, du hast es ja angesprochen. So gut sich die Sportart entwickeln mag oder nicht, darüber kann man diskutieren. Also es gibt jetzt mit Sicherheit nicht viele wirklich erfahrene Trainer, die drauf aufbauen können, was Thomas einem 18-, 19-Jährigen beibringt, ne? Sondern ja, da ist eher eine gefährliche Fallhöhe da. Und dann spürt man das, dann schätzt man das wahrscheinlich im Nachhinein noch mehr, wenn man eine bergerische Ausbildung mitgenommen hat.
Ja, im Fußball gibt's ja ständig irgendwelche Listen, wer der erfolgreichste Trainer aller Zeiten ist und so weiter und mit Guardiola und Mourinho und hat man alles nicht gesehen. Sowas gibt's im Floorball, glaube ich, nicht. Aber alleine so, was die Vita und die Sammlung von Titeln angeht, würde ich einfach mal behaupten, dass Thomas da irgendwo unter den Top 5 einzuordnen ist. Also ich glaube, er hat mit Wieler 11, 12 Schweizer Meistertitel, also nicht mit Wieler, mit Wieler und Malanz vorher, aber hatte also mindestens 10 plus Schweizer Meistertitel geholt und hat an jeder einzelnen U19 Weltmeisterschaft teilgenommen. Also mit 5 hat er jetzt mit Deutschland gemacht und davor, glaube ich, 7 oder 8 mit der Schweiz. Und da war die erste U19 Weltmeisterschaft dabei. Also er quasi an jeder einzelnen als Trainer. Von daher, ja, da gibt es, glaube ich, nicht viele Leute mit einer ähnlichen Vita und ähnlich Erfahrung einfach auch und gleichzeitig ähnlich erfolgreich. Ich glaube, da kann der Verband schon ziemlich happy sein, dass damals vor 10 Jahren die Verpflichtung gelungen ist. Okay, und dann haben wir noch 2 Auslosungsnews. Da gehe ich einmal kurz durch. Die Damen-WM, da wurden die Gruppen ausgelost. Die nächste findet ja in Singapur statt. Da spielt Deutschland in der, in Anführungszeichen, B-Division. A-Division und B-Division gibt's ja mittlerweile nicht mehr. In der A- und B-Gruppe sind die besseren Teams und der C- und D-Gruppe die etwas schlechteren. Und Deutschland spielt gegen Singapur, Frankreich und gegen Australien. Also ich würde mal behaupten, dass die Zielsetzung da ein Gruppensieg sein sollte.
Ich glaube sogar, haben sie nicht mal das Auftaktspiel, oder? Das Eröffnungsspiel der WM gegen Singapur.
Stimmt.
Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher.
Kann ja? gut sein. Ganz sicher bin ich mir auch nicht, aber ich glaube, das gelesen zu haben.
Das ist mit Sicherheit ein schönes Los, weil gegen Australien oder Singapur kriegst du so ein Freundschaftsspiel nicht einfach schnell gestemmt. Und das ist mit Sicherheit ganz nett. Ich muss sagen, dass ich diese Verfrachtung dieser Weltmeisterschaften in die weite Ferne von den Ländern, wo wahrscheinlich so eher der Schwerpunkt ist in Europa, für etwas schwierig halte, weil die IFF brüstet sich ja gerne mit ihrem neuen Nachhaltigkeitskonzept. So dürfen im Grunde 90% der Länder einmal um die halbe Welt fliegen. Klar, ist natürlich doof für die kleinen wenigen, die dann sonst lange Strecken nach Europa fliegen, aber ja, gut. Kann man wahrscheinlich auch drüber lange diskutieren.
Ich bin mir auch nicht sicher, welche Strategie die IFF da fährt, weil eine Zeit lang war es ja, glaube ich, häufiger so, dass Weltmeisterschaften an eher exotischen Standorten stattgefunden haben und dann war immer so ein bisschen die Rede davon, dass die Events quasi genutzt werden, um Floorball in der Region zu pushen. Und ich hatte das Gefühl, dass die IFF davon ein bisschen abgekehrt ist. Aber es mag sein, dass das vielleicht, also dass Singapur jetzt quasi der Abschluss von dieser Geschichte ist. Also dass die WM an Singapur schon vergeben worden ist. Und dass das jetzt quasi die letzte in eher exotischeren Ländern sein wird. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine nur auch sowas gelesen zu haben.
Ja, wo wahrscheinlich der Tiefpunkt war, mit Sicherheit Kanada. Vor ein paar Jahren, wo einfach WM in Halifax durchweg vor leeren Tribünen gespielt wurde. Und dann, glaube ich, hat auch der Letzte begriffen, dass das leider wahrscheinlich noch alles ein bisschen zu früh ist. Mhm.
Ja, genau. Und außerdem ausgelost wurde die Qualifikationsgruppe für die Herren für die nächste WM. Da darf oder muss Deutschland spielen gegen Lettland und jetzt kommt's, Island und Liechtenstein. Ich wusste tatsächlich nicht, dass eins dieser beiden Länder eine Nationalmannschaft im Floorball hat, geschweige denn beide.
Also der Liechtenstein, Asche auf dein Haupt, weil das ist ja die Nationalmannschaft, glaube ich, damals mitgestemmt von dem Kollegen Foneschen, der mit Damian Keller Unihockey CH lange Zeit betreut hat. Ich weiß nicht, ob er es noch betreut, aber es war, glaube ich, ursprünglich so als so ein bisschen als Witz gedacht. Aber Liechtenstein, na gut, das ist halt mitten in der Schweiz, da kriegst du halt schon Spieler zusammen, die so ein Lochball schlagen können. Und Island, ist auch irgendwie nordisch.
Auch irgendwie nordisch. Ja, und vor allem Island ja komplett sportverrückt. Also da bei beiden Ländern unter den Voraussetzungen könnte es ja vielleicht ein oder anderen Upset geben. Also vielleicht sind die Isländer einfach die unfassbarsten Konditionstiere und rennen alles in Grund und Boden. Mhm. Und Liechtenstein hat so irgendwie drei NLA-Spieler dabei, mit denen niemand gerechnet hat. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ich denke, man kann sagen, dass es da vermutlich auf das Duell gegen Lettland ankommen wird, wer die Gruppe gewinnt und wer nicht. Der Gruppensieger ist meines Wissens nach direkt für die WM qualifiziert. Der Gruppenzweite, ich glaube, da gibt's dann nochmal so über Kreuz-Playoffs gegen die andere Gruppe, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. In der anderen Gruppe, die parallel gespielt wird, sind Finnland, Estland, Frankreich und die Niederlande. Da wird sicherlich Finnland durchkommen und dann Estland Zweiter werden, Frankreich und Niederlande streiten sich wahrscheinlich um den dritten Platz. Schauen wir mal, wie da die Qualifikation ausgehen wird. Dann gab es auf der Homepage und auf Instagram von Floorball Deutschland zuletzt noch News zu lesen, die mich etwas gewundert haben. Und zwar wurde da der Staff der U23-Nationalmannschaft vorgestellt. Die haben Tim Hitzkes als Headcoach, dürfte dem einen oder anderen noch was sagen. Seines Zeichens Niederländer und letztjähriger, also 2022, Meistertrainer mit der DJK Holzbüttgen, Mike Jörg als Co-Trainer und Marco Ollonquist von Weißenfels als Goalie-Trainer. Ich bin in erster Linie nicht wegen der Personen verwundert oder sowas in der Richtung, sondern ich finde den Zeitpunkt der Verkündung etwas merkwürdig. Ich glaube, die sind nämlich schon sehr, sehr lange in ihrem Job beschäftigt. Bei Mike Jörg bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber die anderen beiden sind, glaube ich, auf jeden Fall schon irgendwie seit letzten Sommer oder sowas für die U23-Nationalmannschaft zuständig. Deshalb fand ich den Zeitpunkt der Ankündigung etwas verwirrend, aber vielleicht war es einfach so, dass die sich noch nie offiziell vorgestellt gesehen haben und dann wurde das so ein bisschen nachgeholt. Letzte News zu Nationalteams. Martin Brückner wird Co-Trainer der Damen vom FBC Kalmarsund in der SSL. Wer hier regelmäßig unsere Folgen hört, für den dürfte das keine wahnsinnige Überraschung sein. Wer unsere letzte Sonderfolge noch nicht gehört hat, der kann das gern nachholen. Da bespreche ich mit ihm ungefähr 20 Minuten lang, was es für eine Aufgabe ist, worum es da geht und all sowas. Und dann gibt's noch News zur Damen-Bundesliga, nämlich sowohl zur ersten als auch zur zweiten Damen-Bundesliga. Und zwar, was die erste Damen-Bundesliga angeht, steigt Erlensee auf und Wernigerode und München steigen ab. In sehr großen Anführungszeichen, weil in der ersten Damen-Bundesliga niemand absteigen kann. Prinzipiell ist es eher so, dass die, glaube ich, den Aufwand ein wenig scheuen und deshalb nächste Saison in der zweiten Bundesliga an den Start gehen wollen. Mit Wernigerode hätten wir sonst ja auch sehr einzigartigen Fall, dass hier ein Bronzemedaillengewinner den Gang in die niedrigere Liga angeht. Und genau richtig gehört, es wird nächste Saison zum ersten Mal eine zweite Damen-Bundesliga in Deutschland geben. Die besteht bisher aus 3 Teams. Das werden sein, wie gesagt, Wernigerode und München, die eine Klasse tiefer an den Start gehen, und dem FBC Havel, der neu dabei ist.
Jetzt hätte ich als jemand, der vielleicht ein bisschen weiter entfernt vom Damenspielbetrieb ist, die Frage, was hat das mit dieser zweiten Bundesliga an sich? Weil ich glaube, wenn man so diese Ankündigung gesehen hat, die Kollegen von Flormamec haben ja so eine Karte dargestellt, wo dann in jeder Liga die einzelnen Vereine sind. Und dann diese zweite Damenbundesliga mit so 3 Fleckchen und dem dann dieses Siegel Bundesliga zu geben. Ich will das jetzt nicht von vornherein abwerten, aber was hat man sich jetzt dabei gedacht oder warum hat man sich für so eine Form entschieden?
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich kann sie nicht beantworten. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass die 3 Teams wohl anders nicht wirklich an einem vernünftigen Spielbetrieb hätten teilnehmen können. Also es scheint so gewesen zu sein, dass jeweils in den Regionen keine Regionalligen zustande gekommen wären, also keine Großfeld-Regionalligen. Und dass es dann im Prinzip nur wieder das übliche Los gab, dass man irgendwie Kleinfeld spielt oder bei irgendwelchen versucht, in irgendwelchen möglichst niedrigen Herrenligen mitzuspielen oder wie auch immer. Scheinbar war dann die Gründung dieser zweiten Bundesliga der einzige Schritt, der das so ein bisschen versprochen hat. Aber ist auch nur, was ich über den Buschfunk gehört habe.
Und was dann aber wiederum etwas gegen Wernigerode spreche, weil ich meine, die haben ja Bundesliga gespielt, die erste, könnten sie ja weiterspielen. Also das wäre ja unabhängig von irgendeinem Regionalbetrieb. Ich glaube, eher werden dann wahrscheinlich die Kader aufgrund von irgendwelchen Generationswechseln einfach so schmal sein, dass es dann halt für so...
Genau, ich glaube, Wernigerode ist ein bisschen Sonderfall. Wie gesagt, sind letztes Jahr Dritter geworden. Da gibt's, glaube ich, einen relativ großen Umbruch. Also ich glaube, die hatten 3 oder 4 Finnen im Team, die alle zurückgehen und vielleicht noch ein paar mehr Abgänge und das Team ist auch immer noch relativ jung. Vielleicht hat man sich da einfach gescheut, den doch relativ großen Aufwand zu gehen und spielt dann lieber mit zwar ähnlich langen Fahrtwegen, aber zumindest deutlich weniger Fahrten, weil man einfach viel weniger Spieler hat und startet so einen soften Neuaufbau. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Okay, dann wären wir durch mit unseren News für diesen Monat und würden übergehen zu unserem ersten Hauptthema. Und zwar ist unser erstes großes Thema für diese Woche ein kurzer bis mittellanger Überblick über die Top-4-Ligen, also über Schweden, Finnland, Tschechien und die Schweiz. Wir wollten einmal kurz mit euch drüber sprechen, was jeweils so in der letzten Saison passiert ist, aber nur kurz, keine Angst, wird kein allzu langer Ergebnisticker. Und einfach mal kurz drüber sprechen, wo die Ligen eigentlich gerade stehen, was da so passiert und solche Dinge. Und du, Jan, darfst den Anfang machen mit der sicherlich berühmtesten, bekanntesten, größten, besten Liga in Schweden.
Ja, tatsächlich. Danke, dass du mir das zugespielt hast. Und zwar, ich muss nicht sagen, ich habe so eine zweischneidige Beziehung zur SSL, weil ich glaube, bis heute ist es mit Sicherheit sportlich die stärkste Liga, konstant von der Stärke einfach, auch in der Breite her einfach unschlagbar. Leider auch im Verhältnis zu den Finnen. Ich meine, die Finnen haben ab und zu mal eine starke Gruppe irgendwo bei Classic oder beim anderen Titelträger. Aber so diese Masse der Teams, ich glaube, die ist in Schweden unerreichbar. Was mich daran aber stört, ist, dass wir eigentlich auch jetzt bei der Recherche, hat man es wieder gut gesehen, dass diese Liga sich eigentlich gar nicht vermarkten kann. Also es gibt so eine halbbackene Website, wo du an diese Ergebnisse eher schlecht als recht kommst, und dass sie sich jetzt irgendwie so wirklich als stärkste Liga der Welt nach außen kommunizieren würden, raus aus Schweden, wahrscheinlich auch innerhalb Schwedens, so ein bisschen humpelt's. Also ich finde das schade, weil der Sport dort macht macht wirklich riesig Spaß. Und vor allem dieses Jahr, weil ich glaube, das war wirklich eine tolle Saison mit am Ende einem großartigen Finale. Wir hatten zwei Halbfinals, die beide über die volle Länge gingen. Und zwar waren das die Spiele zwischen Falun und Pixbo und Storetta gegen Vechje. Und das war alleine schon super Werbung für die Liga. Und dann das Finale zwischen Storetta und Falun. 5-1 Führung für Storetta. Falun kam doch noch mal ran. Und also mein persönliches Highlight, die Leistung von Topscorer Sjögren, der, würden wir jetzt den Eishockey-Statistiken so ein bisschen nacheifern, der hätte ja in diesem Finale an diesen 5 Toren 4 Vorlagen gehabt, weil was der da quergelegt hat und nur noch ins leere Tor geschoben werden musste, das war wirklich überragend.
Ja, das war Wahnsinn. Der hat ja teilweise irgendwie fast vom eigenen Bullypunkt in der eigenen Ecke so einen Diagonalpass über 30 Meter nach vorne geschlagen. Der wurde dann noch einmal quergeschoben und das Tor war leer so. Und dann kriegen halt die beiden Jungs Punkte, die irgendwie vorne richtig standen. Und er hat alles andere gemacht und ist tatsächlich auch gar nicht so groß erwähnt worden nach dem Finale, habe ich das Gefühl. Also keine Ahnung, ich habe auch das Spiel gesehen teilweise und die Highlights in voller Länge, wow. Und da fand ich auch, was der da gespielt hat, das war schon krass.
Was mir so ein bisschen das Herz gebrochen hat, ist tatsächlich der Abstieg von Dahlen. Weil Dahlen, angeführt ja von Ketil Kronberg, der mit seinen knackigen 42 Jahren immer noch einigermaßen brauchbar ist. Ich glaube, er hatte 26 Punkte irgendwie in den 26 Spielen. Das ist ja noch okay. Aber wie brutal das war, weil die sind ja abgestiegen am letzten Spieltag, in dem sie beim Tabellenletzten, also sie selbst waren Vorletzter, hätten noch den Sprung über den Strich schaffen können, mussten aber beim Tabellenletzten in Gävle gewinnen, haben 2-0 geführt und haben tatsächlich mit 3-5 verloren und sind abgestiegen. Und das ist ja bei Dahlen eine historische Sache, weil die waren ja in der Ewigkeit in der Superliga. Und was ich jetzt schon gelesen habe, ist, dass es ein Comeback von Andreas Karlbom geben soll. Wer ein älterer Jahrgang ist, kann sich an Andreas Karlbom erinnern. Das war der Spieler, der mit der Nummer 100 auf dem Feld rumgelaufen ist. Tatsächlich, ja, 3 Zahlen auf dem Rücken. Der ist 41. Also die können mit Ketil so eine Altherren-Kombi da vorne noch spielen. Ob es jetzt zum Wiederaufstieg reicht, ich glaube, das werden wir dann nächste Saison sehen.
Ich hab noch gar nichts gehört, ob Ketil Kronberg dabei bleibt oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er seine doch relativ lange Karriere nicht so beenden will. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt noch mal einen dranhängt, um dann wieder aufzusteigen.
Ich glaube es auch. Und sie haben ja relativ viel berichtet darüber, wer bleibt und wer geht. Und Ketils Name ist nicht gefallen. Und deshalb denke ich mal, wird Ketil bleiben. Mhm. Und dann kommen wir zu den Damen. Bei den Damen hat Torgruppen den dritten Titel in Folge geholt mit einem Sieg gegen Pixbo. Alle Buden von den Kaupi-Zwillingen. Und letztes Jahr waren sie noch Zweiter in der Tabelle, haben es dann noch im Finale irgendwie gerissen. Dieses Jahr praktisch perfekte Saison. Ich glaube, eine Niederlage hatten sie. Das war es dann, glaube ich, noch im Pokalfinale. Aber ja, genau.
Ich glaube, sie hatten 2 Niederlagen. Eine war, glaube ich, irgendwo in der Qualifikation, also einigermaßen wertlos. Die andere war leider zum, abgesehen vom Superfinale, wahrscheinlich unglücklichsten Zeitpunkt, weil man es nicht wieder wettmachen kann, im Pokalfinale gegen Pixbo tatsächlich. Also quasi ganz knapp vorbeigeschrammt am perfekten Titel. Und ich glaube, sie haben auch alle Titel geholt, die sie hätten holen können, eben abgesehen von diesem Pokalfinale. Also sind ja, glaube ich, auch beim Champions Cup Erster geworden.
Ja, genau. Und wenn man da jetzt irgendwelche Spieler hervorheben will oder muss, dann ist es wirklich überraschend. Emily Wibron hat ja ihre Karriere eigentlich schon, glaube ich, beendet vor 2 oder 3 Jahren. Und war dieses Jahr dann tatsächlich nochmal ein Topscorer in der Liga, aber mit was für einem Vorsprung. Also 45 Tore in 26 Spielen, 36 Vorlagen, also 81 Punkte.
Ja, sie hat tatsächlich vor dieser Saison auch offiziell ausgerufen, dass Torengruppen, das Ziel ist es, dieses Jahr jedes Spiel zu gewinnen. Und sie haben es fast geschafft. Das ist auch nicht, also man muss sich auch als Serienmeister neue Ziele setzen können, das hat sie geschafft.
Und was wir vielleicht noch kurz als Statistik mitgeben können, der neue Verein von Martin Brückner, Karl Marsund, auf dem 7. Platz, hat die Playoffs erreicht. Ich glaube, in eurem Interview hatte Martin auch angekündigt, dass die Playoffs mit Sicherheit wieder Ziel sind. Wollen wir da ja Martin alles Gute wünschen.
Dann kommen wir als zweites Top-4-Land. Wir haben die so ein bisschen sortiert nach der nach der Leistung im Schnitt so ungefähr bei den letzten Weltmeisterschaften. Und damit sind die Finnen eben hier an zweiter Stelle. Da ist es so gewesen, dass im Halbfinale bei den Herren haben gegeneinander gespielt Nokian und die Oilers. Das war ein glattes 4-0 für Nokian. Und im anderen Halbfinale waren TPS und HP. Das war ein glattes 4-0 für TPS. Die Playoffs sowieso bis dahin super eindeutiges Ding. Ich glaube, da ist jede Serie 4-0 oder 4-1 ausgegangen. Und Finnland, das einzige Land, in dem auch das Superfinale oder das Finale eben nicht als Superfinale gespielt wird, also nicht ein Spiel die Entscheidung hergibt, sondern sie sind haben den Schwenk zurückgemacht in Richtung einer 7er-Serie. Und da hat TPS ganz, ganz knapp 4-3 gegen Nokian gewonnen. Was man da vielleicht noch dazu sagen kann, Classic Tampere war vorher ja absoluter Serienmeister in Finnland. Ich weiß gar nicht, wie viele Titel sie hintereinander geholt haben. Auf jeden Fall waren es eine Menge. Die hatten vor der Saison einen kleineren Umbruch. Unter anderem hat Juha Kivilehto seine Karriere beendet und ist hinter die Bank gewechselt als Head Coach. Und in dieser Saison ist Classic relativ sang- und klanglos im Viertelfinale rausgeflogen. Ich glaube 0-4. Da bin ich gespannt, ob da bis zu nächster Saison einiges geändert wird und dann nächste Saison wieder angegriffen werden soll oder wie es da weitergeht. Bei den Damen wird das Halbfinale in der Best-of-Five-Serie gespielt. Da hat TPS 3-0 gegen RR Vikingit gewonnen und Classic 3-1 gegen PSS. Und im Finale hat dann TPS 4-0 gegen Classic gewonnen. Und wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, Jan, über die beinahe Flawless Season, die Torengruppen gespielt hat. TPS hat tatsächlich die Flawless Season gespielt. Also soweit ich gesehen habe, haben sie tatsächlich jedes einzelne Spiel gewonnen. Maximale Punktzahl aus der Qualifikation geholt, auch ohne Niederlage durch die Playoffs gerauscht. 3-0, 3-0, 4-0. Haben auch den Pokal geholt. Die einzige Niederlage, die sie in der kompletten letzten Saison kassiert haben, war im, wir haben es gerade schon angesprochen, Champions Cup gegen Torengruppen. Ja, und Finnland, da gab es ja einiges an News jetzt so auch über den Sommer hinweg oder allgemein über die letzten Sommer hinweg. Zum einen die Umbenennung von Salibandy-Liga zu F-Liga gab es ja vor 2-3 Jahren. Dann die komplette Umstellung ist falsch, aber die Erweiterung der ganzen Seite, der ganzen Homepage, so auch in englischer Sprache. Dann gab es jetzt im Sommer den F-Liga-Draft. Also dieser Trend zur Internationalisierung der F-Liga, der scheint ein Stück weit anzuhalten.
Naja, die Finnen haben ja gesehen, dass die Schweden schlafen. Und die, meiner Meinung nach, haben sich die Schweden vor 2 Jahren sogar selbst ins Bein geschossen, als sie diesen Deal mit Aftonbladet gemacht haben, dass im Grunde alle Live-Übertragungen und sehr, sehr viel digitale Inhalte exklusiv bei Paywall irgendeiner schwedischen Zeitung hängen. Das ist natürlich schwer verständlich für jemanden, der will, dass eigentlich eine starke Liga sich international aufstellt. Und das haben die Finnen versucht, versucht zu überholen mit so einem internationalen Konzept. Ich war jetzt zuletzt aber so ein bisschen enttäuscht, weil, also wenn man versucht, so ein bisschen die sozialen Kanäle sich anzusehen und die anderen Inhalte, dann wirkt das schon so, dass sie da wieder so ein bisschen nachlassen. Und die Geschichte jetzt mit dem Draft, das ist jetzt eine schöne Schlagzeile. Ich glaube, wir kommen vielleicht in einer der zukünftigen Episoden mal drauf zurück und erzählen so ein bisschen, wo die Idee herkommt. Aber so ganz logisch wirkt das auch noch nicht. Also ja, mal gucken, was kommt.
Ja, bin ich auch gespannt. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, ob dir oder den Zuhörern allgemein der World Floorball Summit was sagt. Und zwar ist das so eine noch digitale Veranstaltung, die in Erikile in Finnland stattfindet, glaube ich, jeden Sommer. Die sie, glaube ich, so nach und nach, also nicht die Finnen jetzt selbst, sondern die IFF, die sie so nach und nach ausbauen wollen, so zu so einer Art World Floorball Congress oder sowas in der Richtung. Und ich habe letztes und vorletztes Jahr jeweils daran teilgenommen. Ist meines Wissens nach auch kostenlos. Ich glaube, man kann auf die Seite gehen. Wie gesagt, das heißt World Floorball Summit, kann man sich da eintragen. Dann gibt's eine Einladung. Und im Prinzip waren es einfach eine Reihe von Online-Vorträgen, die teilweise so mittelmäßig spannend waren, aber einige waren auch ganz cool. Und ich kann mich daran erinnern, dass eben vor 2 Jahren, ich glaube, Jaakko Iisalo heißt er, der war da und hat eben dieses komplette Konzept der F-Liga vorgestellt. Also, dass sie das Ganze jetzt umbenannt haben, dass es jetzt die F-Liga ist, wie sich das alles vorstellen mit Internationalisierung und so. Und er hat dann relativ schnell gesagt, wer er eigentlich ist. Und zwar ist das wohl der Gründer von Angry Birds. Das dürfte dem einen oder anderen was sagen. Das ist dieses kleine Mobile Game, wo man irgendwie mit Vögel Schweine beschießen muss oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es nicht
andersrum
gespielt. Ja, genau. Auf jeden Fall fliegen Tiere auf andere Tiere und explodieren. Und Was ich ein bisschen merkwürdig fand, war, ich glaube, sein Vortrag ging irgendwie eine halbe Stunde lang oder so, 35 Minuten. Und er hat angefangen, indem er über Floorball gesprochen hat und hat dann so ein bisschen den Bogen geschlagen zu Angry Birds. Das war auch noch ganz nachvollziehbar, weil er halt gesagt hat, ja, und sie haben ganz viel Ahnung von Online-Marketing und so, weil mit Angry Birds war riesige Erfolgsgeschichte und so. Und die Lehren, die sie daraus gezogen haben, die übertragen sie jetzt auf die F-Liga. Und nach wurde das Ganze immer Angry Birds-lastiger. Und ich hatte am Ende so ein bisschen die Befürchtung, ob sie jetzt einfach quasi diese Angry Birds-Marketing-Blaupause von einem Online-Videospiel einfach einmal kurz über eine Floorball-Liga stülpen und dann die Hoffnung haben, dass das genauso erfolgreich wird. Weil so Richtung Ende vom Vortrag war ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob das alles 1:1 übertragbar ist oder nicht, wie er sich das vorgestellt hat.
Ja, vielleicht würde der Sportler es gar nicht mal so schlecht tun, wenn da jemand mit ein bisschen verrückten Ideen kommt. Und weil ich meine, viel falsch machen kann man jetzt in der Kommunikation nicht, weil im Augenblick passiert ja nicht viel. Und ich glaube, der Laden von dem Angry Birds Gründer, ich glaube, der hat Umsatz von irgendwie 300, 400 Millionen Euro. Also ich glaube, der hat auch ein bisschen Taschengeld, um, wenn er jetzt so ein neues Hobby entdeckt, da vielleicht auch mal zwei Banden springen zu lassen. Also vielleicht ist es nicht schlecht, wenn man solche Leute in die Sportart reinholt, um ihr ein bisschen Speed zu geben.
Das mag sein, ja.
So, jetzt bin ich mit meinem ursprünglichen Heimatland dran, und zwar mit Tschechien. Wir hatten jetzt 2-3 Mal schon über diese Flawless Season gesprochen. In Tschechien war das tatsächlich kurios. Wie bei den Herren, so bei den Damen ist es dem Tabellenersten gelungen, die Tabelle ohne Punktverlust abzuschließen. Tatran hat es bei den Herren geschafft. Bei den Damen war es Vítkovice. Die beiden haben dann auch die Playoffs an sich gerissen. Ich finde insbesondere die Zahlen und die Statistiken bei den Herren ganz interessant, weil es zeigt sich auch, über was man im Grunde so eine dominante Saison spielen kann. Also Tatran hatte eine Powerplay-Bilanz von 67%. Das ist jetzt einfach nur so als Wert vielleicht noch nicht so aussagekräftig, aber alle anderen Vereine waren unter 50%. Also 49, 48, 47. Und so ein Satz zeigt natürlich auch, dass du dann in solchen Situationen dann halt immer noch mal ein Tor mehr Vorteil hast. Die Goalies waren unglaublich stark. Also Thomas Jutsch, das sind zwei sehr, sehr junge Torhüter bei Tatran. Beide um die 90% Quote. Also da waren wirklich so einzelne Elemente in dieser Mannschaft, die sie unglaublich stark gemacht haben. Kurioserweise standen sie dann aber im Superfinale kurz vor der einen einzigen Niederlage. Also zumindest in der, sie haben auch ein paar Spiele in den Playoffs verloren. Aber im Finale lagen sie dann auch mal kurz zurück gegen Vítkovice, ich glaube 3-2, haben es dann aber nochmal gedreht im Overtime, durch einen Overtime-Treffer dann das Superfinale gewonnen. Bei den Damen war es ein bisschen konstanter, Vítkovice hat, glaube ich, im Finale 5-1 geführt, haben dann 6-4 gewonnen und dann den Sack auch zugemacht. Ansonsten zur Liga als solches, es kommen immer wieder neue Vereine gut rein, ich glaube, es gibt einen Prager Verein, Black Angels. Überhaupt wurde die Liga in den letzten Jahren ziemlich praglastig, also in diesem Ballungsgebiet Mitteltschechien, wie es heißt, entstehen immer mehr und mehr Vereine, und man merkt natürlich auch, dass die ökonomische Kraft da ist, um diesen Verein dann auch, um dort halt Trainer anzustellen, um eine Infrastruktur zu bauen mit neuen Hallen, die dann dazu führen, dass sich dort halt auch solche Vereine entwickeln können. Mhm.
Du hast gerade relativ viel über Statistiken gesprochen, einfach so aus dem Nichts. Wir hatten das in unserer letzten Folge schon kurz thematisiert. Die sind dann wahrscheinlich auch einfach direkt abrufbar auf der Homepage von der Liga. Oder wie ist das? Weil wenn ich solche Statistiken für Deutschland haben wollen würde oder, glaube ich, auch für die Schweiz, dann müsste ich wahrscheinlich sehr viel Videomaterial sichten und sehr viel rechnen.
Ich wollte gerade sagen, dann bräuchtest du eine sehr komplexe Excel-Tabelle, aber nicht mal die würde dir was helfen, weil du hast einfach die Quelldaten gar nicht. Ja, das haben die Tschechen und die anderen Länder, ich glaube auch, aber ich glaube, dass gerade die tschechische Liga, sie haben ja vor einigen Jahren sich so ein neues Marketingkonzept aufgebaut, wo es darum ging, tatsächlich aus dem Sport heraus sehr, sehr viele Inhalte zu schaffen und zu generieren. Und dazu gehört einfach, dass du mit Zahlen arbeitest. Und du siehst, das ist sehr, sehr schön aufbereitet. Also du hast natürlich so einen Saisonmanager, wo du wirklich sehr ins Detail gehst. gehen kannst, aber du hast natürlich auch eine sehr einfache, gut zusammenfassende Website des Dachverbandes für die Liga, wo dann halt immer so die Leader sind und die Top-Werte. Man kennt so ein bisschen aus, also die eishockey-affinen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sie ja wahrscheinlich von so Seiten wie NHL.com, wo ja. du dann halt so diese Highlight-Persönlichkeiten oder Highlight-Statistiken hast. Und das machen die Tschechen auch. Wäre schön, sowas mal in den deutschen Ligen zu haben.
Ich finde, in den letzten Jahren wurde mehr und mehr darüber gesprochen, so ich hatte das Gefühl, war so der Ausdruck war grundsätzlich so, die Tschechen machen schon einen ziemlich guten Job und eine Menge richtig. Das war, glaube ich, so ein bisschen die einhellige Meinung. Das wurde natürlich teilweise geprägt durch die sehr, sehr guten Ergebnisse bei Weltmeisterschaften, also wirklich sehr guten Ergebnisse bei der letzten U19-Weltmeisterschaften der Herren. Aber auch bei den Herren, also bei den Erwachsenen, wurden sie ja zuletzt immer dominant. Das ist vielleicht das falsche Wort, weil sie noch nicht gewonnen haben. Aber man hat schon die Fortschritte gesehen. Und ich denke, man kann mittlerweile klar sagen, dass sie die Nummer 3 sind im internationalen Floorball mindestens. Und eben die Schweiz mal relativ entspannt hinter sich gelassen haben. Und dazu kleine Anekdote vielleicht noch, was immer beeindruckend ist. Bei dem ein oder anderen internationalen Turnier, bei der einen oder anderen WM, stand ich jetzt ja den Tschechen schon mal gegenüber mit der deutschen U19. Ich habe das Gefühl, dass die auch, was so Spielanalyse und so angeht, schon ziemlich weit sind. Also da war es immer beeindruckend zu sehen, das Spiel war quasi vorbei, die Spieler noch am Abklatschen und gefühlt standen an der tschechischen Bande 6 Trainer, von denen 3 während des Spiels nicht da waren. Das heißt, die anderen 3 müssen von irgendwo gekommen sein. Also irgendwie von der Tribüne oder aus dem TV-Wagen vor der Tür oder so. Und dann haben die sich da über 2, 3 iPads gebeugt und das wirkte so, als hätten die quasi ihre Analyse schon einmal kurz durchbesprochen, die es dann 2 Stunden später geben sollte. Also ich, wie gesagt, also mein Eindruck von außen ist, dass da eine Menge ziemlich Gutes passiert gerade. Ist es auch als Tscheche dein Eindruck von der alten Heimat, was da los ist, oder?
Ja, tatsächlich auch, aber ich glaube, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das sind so vielleicht so 3 Kapitel, die man verbinden müsste. Also das eine ist einfach die Art der Vermarktung der Sportart, die dazu geführt hat, einfach, dass es halt wirklich eine Massensportart geworden ist. Wo kommt das her? Also das ist ja ein Thema. Das zweite Thema ist einfach wirklich diese sportliche Ausbildung und das Fachpersonal, was du gerade angesprochen hast. Das sind so 2 positive Impulse. Aber es gibt so einen, vielleicht sogar negativen oder so einen Knicks, warum die Tschechen im Grunde, obwohl sie schon seit vielen Jahren dieses Niveau abliefern, jetzt bei diesen ersten 2 Punkten, warum sie es dann trotzdem nicht schaffen, sich dann auf demselben Niveau festzusetzen, wie beispielsweise die Finnen oder Schweden. Und ich habe da vielleicht jetzt als Tscheche so eine persönliche, subjektive Theorie. Ich habe das Gefühl, dass bei den Tschechen einfach so ein mentaler Knacks ist, wenn du so in deine 20er Jahre kommst und du bist nicht Profi, dann lässt du die Sportart relativ früh sausen. Und das bedeutet nicht, dass du aufhörst, Floorball zu spielen. Das bedeutet auch nicht, dass du jetzt aufhörst, dass du aus der Nationalmannschaft zurücktrittst. Aber so dieses parallele Leben nimmt halt viel mehr, viel schneller Raum ein, als zum Beispiel in Schweden oder Finnland oder vielleicht auch in der Schweiz. Aber die Schweiz bremst dann vielleicht wieder andere Sachen. Dass das Bier halt immer noch 27 Kronen kostet, hilft da der ganzen Sache auch nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Bremse an dieser ganzen Geschichte. Also Tschechien könnte, glaube ich, viel, viel weiter sein, gäbe es da dieses subjektive Element nicht so ganz.
Okay, spannend. Okay, dann kommen wir zur letzten Top-4-Liga. Wir haben es gerade schon angesprochen, wir haben die Schweiz hier als Viertes genommen, weil die Schweiz mittlerweile relativ deutlich aus meiner Sicht von Tschechien überholt worden ist. Da gab es sowohl bei den Herren als auch bei den Damen dieses Jahr in den Playoffs eigentlich wirklich eine Menge spannende Stories und eine Menge enge Spiele auch. Und zwar bei den Herren standen sich im einen Halbfinale gegenüber Wieler Ersiegen gegen die Grasshoppers aus Zürich. Da hat Wieler 4-3 gewonnen. Das war, denke ich, schon ein Stück weit überraschend. Ich glaube, vor der Saison haben die meisten GC Zürich als Titelverteidiger und auch als Titelfavorit gehandelt. Und im zweiten Halbfinale hat Floorball Könitz auch 4-3 ganz, ganz knapp gegen Rüchenberg Winterthur gewonnen. Also Wieler und Könitz dann im Superfinal gewesen. Und da hat Wieler mal wieder so eine absolute Defensivschlacht, die sie ja meistens gegen Könitz haben, für sich entschieden. Ist 2-2 ausgegangen, ist dann ins Penalty-Schießen gegangen. Penalty-Schießen hat Wieler knapp gewonnen. Auch da gab es noch ein bisschen streitbare Inhalte. Also mittlerweile gibt es ja eigentlich keine Penalties mehr, die irgendwie zurückgezogen sind oder so. Es wird ja alles laufen gelassen, völlig egal, wohin du dich bewegst oder auch nicht. Aber der Penalty von Marco Lewis, der war schon, also ich sage mal zumindest grenzwertig. So dieses, der Ball oder der Spieler müssen sich die ganze Zeit nach vorne bewegen. Das war zumindest aus der Kameraperspektive aus meiner Sicht nicht erfüllt. Gab, glaube ich, auch ein paar Beschwerden im Nachhinein, aber gut. Die Schiris haben es wahrscheinlich am besten gesehen und haben es laufen lassen. Aber wie gesagt, das ist schon auch mit ein bisschen Kontroversen einhergegangen. Und damit Wieler, glaube ich, jetzt habe ich die Zahl nicht im Kopf, entweder zum 12. oder zum 13. Mal Schweizer Meister geworden und hat es jetzt endlich geschafft, alleiniger Schweizer Rekordmeister zu sein und muss nicht mehr sagen, Rekordmeister gemeinsam mit Rot-Weiß Chur, die schon, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, keinen Titel mehr geholt haben, seit Wieler eingeholt hat. Und Wieler ja auch echte turbulente Saison hinter sich gehabt. Also kurz vor der Winterpause ist es ja so auch gewesen, dass Wieler sich von Thomas Berger getrennt hat als Head Coach. Das scheint keine ganz runde Trennung gewesen zu sein. Also gerade auch auf der Homepage von Wieler Ersingen wurde wohl relativ offensiv angesprochen, dass wohl die Mannschaft einfach gesagt hat, sie wollen nicht mehr mit Thomas Berger arbeiten. Also keine Ahnung, auf jeden Fall ruhige und entspannte Saison ist, glaube ich, was anderes. Und bei den Damen gab es auch eine Menge coole Stories. Da haben die Scorps 4-1 gegen Piranha Chur gewonnen im einen Halbfinale und im zweiten Halbfinale die Kloten Dietlikon Jets 4-2 gegen Zug. Und im Superfinal haben dann die Jets ihren dritten Titel in Folge geholt gegen die Scorps. Und das hat auch so mehrere kleine Geschichten nach sich gezogen. Zum einen ist es so, die Scorps, also Scorpion Emmental, die haben in den letzten Jahren einen relativ steilen Aufstieg gemacht, die Damenmannschaft. Also gerade so der gesamte Verein, glaube ich, aber getragen vor allem durch die NLA-Mannschaft der Damen. Sind immer besser geworden, haben auch ein paar Finals jetzt hintereinander gespielt. Also dieses Superfinale waren sie letztens auch im Cup-Final. Titel haben sie leider keinen geholt. Und das ist so ein bisschen tragisch, weil Lukas Schüpp, spricht man es, glaube ich, aus, der wechselt kommendes Jahr zu den Herren von Wieler Ersingen und hat damit seinen perfekten Abschluss so ein bisschen verpasst. Also diese Märchenstory wäre ja gewesen, wenn er quasi in seinem letzten Jahr, in seinem letzten Spiel als Trainer der Scorps dann doch noch den ersten Titel mit der Mannschaft holt, aber es hat am Ende eben nicht ganz geklappt. Und gleichzeitig, wie gesagt, die Jets den dritten Titel nacheinander eingefahren. Das klingt von außen jetzt erstmal gar nicht so wahnsinnig spannend. So, ja, gute Mannschaft, die holen halt Titel. Man muss allerdings sagen, die Jets haben in den letzten zwei Saisons praktisch ihren kompletten Kader ausgetauscht. Also es war noch so, dass den ersten von den drei Titeln, die haben sie wirklich mit einer richtigen All-Star-Mannschaft geholt, wo ein, zwei gute Ausländerinnen dabei waren und die halbe Schweizer Nationalmannschaft. Und schon in der zweiten Saison gab es einen relativ großen Umbruch. Da sind irgendwie 10 Spielerinnen gegangen und so und eben neue gekommen. Und jetzt vor dieser Saison sind quasi die 10 verbliebenen richtig, richtig guten Spielerinnen auch noch gegangen. Und sie haben den Kader aufgefüllt mit ganz jungen Ausländerinnen, mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. Also die Mannschaft hat mit der von vor 2 Jahren eigentlich nichts mehr gemeinsam. Aber das Siegergehen scheint sich da ein Stück weit etabliert zu haben. Also wie gesagt, dritter Titel hintereinander. Und auch die hatten im Laufe der Saison einen Trainerwechsel. Ich glaube, das war im Dezember. Also vielleicht ist das ja auch einfach ein neuer Schweizer Trend, dass man im Dezember einmal den Trainer vor die Tür setzt und einen neuen verpflichtet und dann läuft's. Und auch hier können wir, glaube ich, nochmal kurz über Außendarstellung, Vermarktung und so weiter der schweizerischen Liga sprechen. Da habe ich auch das Gefühl, dass sie sich ein bisschen was von Schweden abgucken. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal ein Stück weit dahingestellt. Zum Beispiel gibt es ja die Website der F-Liga und der Extraliga, also aus Tschechien und Finnland. Die kann man sich relativ problemlos auf Englisch stellen, als Zuschauer, als Floorball-Interessierter, der nicht aus dem Land kommt. Das geht bei der Schweizer Liga auch nicht. Jetzt könnte man die natürlich ein Stück weit in Schutz nehmen. Bei der Schweiz ist es ja durch einen glücklichen Zufall so, dass zumindest wir das lesen können. Also dass man zumindest aus Deutschland und Österreich sprachbedingt auch damit klarkommt. Und in Schweden sind es dann eben nur die Schweden, die es lesen können. Aber ich glaube, für vielleicht schwedische oder finnische oder tschechische Floorball-Fans wäre vielleicht auch ganz spannend, da mal ein bisschen was nachvollziehen zu können.
Also ich erlaube mir eine Korrektur. Die Website der Schweizer lässt sich ins Französische übersetzen. Okay. Was natürlich jetzt für die große internationale Floorball-Gemeinde leider nicht mehr von Tragkraft ist, weil das 18. Jahrhundert ist leider hinter uns und dass Französisch immer noch eine relevante nationale Sprache ist, glauben leider nur noch die Franzosen und die Menschen, die in Quebec wohnen. Aber es ist tatsächlich so. Also es ist wirklich frustrierend, weil du hast eine Liga, die hat eigentlich sehr, sehr solide Zuschauerzahlen, zumindest im Vergleich zu beispielsweise Tschechien oder Finnland, mittlerweile auch zu vielen schwedischen Vereinen, da passiert langfristig auch nichts. Also die Schweizer Liga ist einfach ein cooler Wettbewerb Und wenn du dann schaust, was einfach digital passiert, ist es wirklich ein Armutszeugnis. Mhm. Und das zeigt eigentlich, dass zum Beispiel Deutschland mit wenigen Mitteln eigentlich da relativ gut nachziehen könnte. Und sich in diesen Spielbetriebsdatenbanken dieser Ligen zu orientieren, ist wirklich ein Graus.
Ja, ja, ja. Aber es ist doch auch schön zu hören, dass die Schweizer zumindest nicht den französischsprachigen Teil der eigenen Bevölkerung auch noch ausschließen von ihrem Floorball-Sport.
Ich glaube, das müssen sie so ein bisschen teilhaben lassen. Ich glaube, das dürfen sie nicht mal rechtlich. Ich glaube, da gibt es sogar gewisse Gesetze, die das einschließen. Was? Wobei ich jetzt tun mir natürlich die ganzen Italiener leid, die italienischsprachigen.
Vielleicht haben die diese Gesetze nicht. Die haben nur die Franzosen und die Deutschen.
Kann sein.
Ja, und was ich noch ganz spannend finde, die Schweiz war tatsächlich, finde ich, eine der Ligen, die man mit am besten verfolgen konnte über Livestreams und all sowas. Es war eigentlich die letzten Jahre auch schon so, dass eigentlich jedes Spiel gelivestreamt wurde. Jeweils nicht unbedingt auf super professionellem Niveau. Das waren dann auch immer eigene Kommentatoren, die irgendwie vor Ort waren. Also der, weiß ich nicht, der Hallenwart und der Kapitän der zweiten Mannschaft oder so, die haben dann meistens, glaube ich, die Streams kommentiert. Das war immer ganz nett, wenn das eben so komplett parteiisch fürs eigene Team ist. Das finde ich eigentlich auch immer ganz witzig. Aber meines Wissens nach soll es tatsächlich so sein, dass ab der nächsten Saison die Streams hinter eine Paywall gepackt werden. Ich bin nicht sicher, ob das zur nächsten oder zur übernächsten Saison kommen soll. Aber da bin ich mir eben auch nicht so ganz sicher, ob der Schritt so clever ist. Also für die Reichweite ist es tödlich. Auf der anderen Seite generiert es halt so ein bisschen Revenue, wie man so schön sagt.
Weiß nicht, aber wirklich, nur Kleingeld.
Ja, genau. Deshalb, also viel Unterschied macht es auch nicht. Deshalb so eine abschließende Meinung dazu, ob das jetzt wahnsinnig clever ist oder nicht, habe ich noch nicht.
Ja.
Okay. Und dann wären wir am Ende mit unserem kurzen Überblick über die Top 4 Ligen und würden übergehen zu den ein oder anderen internationalen Top-Transfers. Und dann wenden wir uns erstmalig der, wie man so schön sagt, der Silly Season zu. Wir hatten ja schon angesprochen, die Silly Season in Deutschland werden wir auch noch thematisieren. Das wird wahrscheinlich dann Inhalt unserer August-Folge werden, also kurz vor Tore öffnen der neuen Saison. Und sprechen heute noch ein bisschen über internationale Top-Transfers. Wir haben jetzt nicht jeden Einzelnen aufgeschrieben und was ein Top-Transfer ist und was nicht. Sei auch mal ein bisschen dahingestellt. Ich lese einfach mal so ein paar Namen vor, die mir über den Weg gelaufen sind. Und zwar würde ich anfangen mit Schweden. Und da wechseln nämlich Gabriel Kohonen und Zacharias Ulriksson zu Storvreta. Also Gabriel Kohonen schließt sich seinem Vater und Meistertrainer an. Die beiden haben zuletzt gespielt an, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, Jan. Kennst du dieses schwedische Innebandy-Gymnasium oder wie das heißt?
Mhm, ja.
Für alle, die es nicht wissen, es ist irgendwie so, dass ganz, ganz viele von den schwedischen Top-Talenten, die gehen dann an, es ist irgendwie ein so ein Gymnasium, eine Schule, gehen die alle hin, werden da jeweils, also nicht alle, aber werden da angeworben und spielen da dann Floorball, also quasi für die Schule. Und diese Schule tritt eben auch in allen möglichen Vereinswettbewerben an. Unter anderem haben da auch Gabriel Kohonen und Zacharias Ulriksson gespielt und die holen eigentlich regelmäßig so gut wie jeden relevanten Titel im Jugendbereich. Ich glaube, vor 2 Jahren haben sie es tatsächlich mal nicht geschafft, sondern Pixbo hat den Titel gewonnen. Das war auch relativ überraschende Geschichte. Aber das ist eben meistens so ein Konglomerat, wo die halbe U19-Nationalmannschaft ist. Und wenn sie dann eben aus dem Jugendalter raus sind und die Schule verlassen, dann gehen sie alle zu irgendwelchen SSL-Vereinen, wenn sie es dann schaffen, oder auch zu Elsvenskan-Vereinen. Und so war es jetzt eben auch mit Ulriksson und Kohonen, die zu Storvreta gehen. Beide übrigens bei der U19-WM in Dänemark zuletzt ins All-Star-Team gewählt worden als Sturmduo. Dann kommen wir zu einem Landsmann von dir, Jan. Das tschechische Wunderkind Philipp Langer aus Kalmarsund, nicht aus Kalmarsund, also aus Tschechien, aber hat zuletzt bei Kalmarsund gespielt, wechselt auch zu Storvreta.
Ja, also Langer und wir kommen ja gleich auch wahrscheinlich noch zu Philipp Vormann, der wechselt ja von Bohemian zu Kalmarsund.
Also ich sagen, Kalmarsund wollte es nicht auf sich sitzen lassen, dass sie ein tschechisches Wunderkind mit dem Namen Philipp verlieren und haben sich einfach das nächste geholt.
ein tschechischer Philipp für einen anderen tschechischen Philipp. Und die beiden sind ja Vertreter dieser neuen Generation, die jetzt etwas im Nachzug auch diese Weltmeisterschaften der Junioren gewonnen hat. Und es ist wirklich überraschend, dass diese Jungs in so frühem Alter, also nicht in einer reifen Phase, wo sie dann vielleicht mal 26, 27 sind, wie es früher der Fall war, wo du auch eine andere Rolle in der Mannschaft übernehmen kannst, als Jensi Schark und Domaschik, die kamen ja meistens ein bisschen später in die SSL. Mittlerweile kommen sie sehr, sehr früh, nehmen dann meistens auch schon in diesen Akademien von Pixbo und Co. teil und kommen so letztendlich relativ früh ins System und kriegen auch die Verantwortung übertragen, relativ früh. Und das ist ja auf jeden Fall eine interessante und gute Entwicklung.
Und man muss dazu sagen, dass gerade Langer war ja jetzt schon, ich glaube, mindestens 2 Jahre, vielleicht sogar 3 Jahre bei Kalmarsund. Und auch Philipp Vormann war ja auch schon mal in Schweden. Also der hat ja während des Corona-Unterbruchs, als in Schweden weiter Floorball gespielt wurde und in Tschechien das Ganze unterbrochen wurde, ist ja auch quasi für so 3-4 Monate, glaube ich, gewechselt, war da auch schon bei Kalmarsund. Also da ist der Kontakt scheinbar hergestellt worden. Und hat da, glaube ich, auch direkt in der ersten Linie mit Kim Nilsson gespielt. Und ja gut, man muss ja auch sagen, weil du sagtest, Vertreter dieser Generation, Philipp Langer und Philipp Vormann sind ja nicht nur Vertreter, die sind ja quasi die Anführer dieser neuen tschechischen Supergeneration. Also der eine Kapitän gewesen 2019, als sie Gold geholt haben, der andere 2021. Also da bin ich gespannt, wie die beiden sich in der SSL machen werden. Und bei den Damen haben wir noch einen Transfer, auf den mich unser geschätzter Bundestrainer hingewiesen hat in unserem Interview. Er hat nämlich eine gewisse Dominika Butschek angesprochen, die von Vítkovice, also dem aktuellen tschechischen Meister, zu Kalmarsund wechselt. Hat mir vorher nichts gesagt und ich habe mich dann nochmal ein bisschen umgeguckt und geschaut. Und sie hat tatsächlich in den letzten beiden Saisons in der Extraliga jeweils mehr als 90 Punkte gemacht. Ich glaube einmal 94 und einmal 96. Und ist überraschenderweise ja keine Spielerin, die aus einer der Top-4-Nationen kommt, sondern ist eine Polin. Also das ist an mir tatsächlich ein Stück weit vorbeigegangen, aber ich gehe mal davon aus, dass die in Polen so der Floorball-Superstar schlechthin ist.
Die Polinnen waren immer bekannt dafür, so Leuchtturmspielerinnen hervorzubringen. Sie ist ja nicht die erste, da gab es schon einige. Und die reisen dann meistens über Tschechien dann in die Welt hinaus. Mhm. Und in der tschechischen Liga fühlen sie sich natürlich wohl, es ist slawisches Land, dann kommt man sprachlich auch vielleicht ein bisschen schneller in die Gänge und das könnte jetzt die erste große polnische Spielerin sein, die dann eben auch in Schweden reüssieren darf. Mm-hmm.
Dann würden wir ein bisschen was sagen zu Finnland und Tschechien. Da muss ich aber tatsächlich sagen, dass wir hatten ja vorhin schon die Schwierigkeiten mit den Homepages teilweise angesprochen. Da habe ich nicht wahnsinnig viel gefunden zu Transfers. Also entweder gab es keine wahnsinnig großen, die extrem angekündigt werden müssen und so der ein oder andere wirkliche Superstar-Name ist mir auch nicht so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du da in Tschechien irgendwas mitbekommen hast, Jan, aber ich glaube, die Länder würde ich jetzt einfach so ein bisschen aussparen, weil ich da wirklich wenig gefunden habe.
Ja, eher raus aus den Ligen und du hast ja sehr eifrig und sehr schön auch aufgezeichnet, was eigentlich in der Schweiz los ist und da kommen ja die ganzen Star-Transfers hin. Also genau. Ich glaube, wir können da ruhig umziehen und bevor du mit deiner eigenen und wunderschönen verständlichen Art die Transfers auch zugrunde gibst, es jährt sich tatsächlich in diesem Sommer 2023, vor 20 Jahren, wechselte Niklas Jihde zu den Grasshoppers Zürich. Und die sich an diese Zeit noch erinnern können, die vielleicht sogar damals noch gespielt haben, wissen, das war zu der Zeit im Grunde der ganz, ganz große Transfer. Also das ist ungefähr so, als würden Ronaldo und Messi auf einmal von einem Verein in einen anderen wechseln. Und ich kann mich daran erinnern, als immer es diese Runde machte, weil jeder wollte natürlich wissen, was er verdient. Also es ging um nichts anderes. Es war klar, er ist rüber gewechselt und hat da so viele Punkte gesammelt. Und was macht er da? Wie viel verdient er? Und ich glaube, es war damals die Geschichte, er hat ja, in den Schweizer Vereinen ist es oft so, klar, du kriegst Handgeld, das reicht eigentlich schon, aber du kriegst dann natürlich auch irgendeinen so einen Nebenjob. Und der Nebenjob von Niklas Jihde damals, er war Tennistrainer. Und ich glaube, mich zu erinnern, ich kann falsch liegen, aber ich behaupte mal, es war so, dass er dann halt seine 2-3 Stunden den etwas älteren Damen im Tennisclub ein bisschen Tennistraining gegeben hat und dafür dann auch recht fürstlich bezahlt wurde, dass er dann eher die Tore dann für die Grasshoppers Zürich geschossen hat. Und das war so der erste wirklich große, große internationale Transfer und er dies eigentlich die Tore auf für die vielen Transfers dann aus Schweden in die Schweiz in den vergangenen 20 Jahren, weil einfach die Schweizer Vereine meistens gebunden an diese lokalen Sponsoren, die sie haben, eine viel, viel gesündere finanzielle Infrastruktur haben als die schwedischen Vereine. Das unterschätzt man oft und das ist auch der Grund, warum die schwedischen Spieler dann sehr oft zumindest für die 2-3 Jahre den Weg in die Schweiz suchen, und sich da ihre 2-3 Highlight-Jahre ordentlich zu vergolden. Mhm.
Ja, und ein Stück weit hat sich das ja wiederholt dann mit Kim Nielsen ein paar Jahre später. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wann genau das gewesen ist. Es müsste irgendwie 2013, 15 irgendwie sowas gewesen sein. Und da wurde ja auch ganz, ganz viel darüber gesprochen, wie viel, also wie können die sich das leisten und wie viel der wohl verdient und so. Und da stand ja, glaube ich, tatsächlich im Raum, dass der monatlich irgendwie fünfstellig verdienen soll oder so. Hm. Ich glaube, das wurde nie final bestätigt, aber es wurde auch nie unbestätigt. Also ich glaube, da wurde von Zürich dann auch so ein bisschen verkündet, ja, das kostet schon viel Geld. Wir können uns das auch nur leisten durch einen Sponsor, der irgendwie gesagt hat, ich gebe euch Geld, aber ihr holt dafür Kim Nielsen. Irgendwie so ist wohl der Deal damals gelaufen. Ja, und dann hatte ich das Gefühl, wurde es ein paar Jahre ein bisschen ruhiger, was so Transfers aus Schweden in die Schweiz anging. Also es gab immer welche, aber so das ins oberste Regal konnten die Schweizer gefühlt nicht mehr so ganz greifen. Und jetzt letztes Jahr hatte ich das Gefühl, ging es wieder so ein bisschen los, als ich Zug United Robin Nilsbett geholt hat von Stavretta. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, es sind irgendwie alle Dämme gebrochen. Also man muss sagen, die Spieler, die in die Schweiz gehen, das sind in den seltensten Fällen jüngere Spieler und Spielerinnen, die gehören ja eigentlich auch mit rein, sondern die haben meistens zumindest die 30 geknackt und spielen noch so ein paar, ich will nicht sagen am Ende ihrer Karriere, aber zumindest mal so in der zweiten Karrierehälfte, im dritten Karrieredrittel. Ja, aber ich lese einfach mal vielleicht kurz die Liste vor, also wer alles in die Schweiz wechselt dieses Jahr, das ist schon erstaunlich. Bei den Herren hatten wir vorhin schon viel drüber gesprochen, Albin Sjögren, also MVP meines Wissens nach, letztes Jahr in Schweden geworden, wechselt von Stavretta zu Zug United, der war letzte Saison Topscorer in Schweden. Dann wechselt Mikko Kailiala, auch kein ganz unbekannter Spieler der finnischen Nationalmannschaft, von TPS, auch zu Zug United, der war letzte Saison zweitbester Scorer in Finnland. Und Sami Johansson, den auch viele kennen sollten, wechselt von Classic zu Zug United. Der war letzte Saison sechstbester Scorer in Finnland. Also Wahnsinns-Transfersommer von Zug. Einfach, wie gesagt, Topscorer aus Schweden, zweitbesten und sechstbesten Scorer aus Finnland verpflichtet. Dann geht's aber noch weiter mit den anderen Vereinen. Es wechselt zu Chur, also zu einem Fast-Absteiger diese Saison. Also zumindest eine Saison mit großen Abstiegssorgen gespielt. Martin Östholm, also die Pixboer Vereinslegende schlechthin, der ist letzte Saison drittbester Scorer in Schweden geworden, hat, glaube ich, seinen dritten oder vierten Frühling erlebt, war jahrelang eigentlich beinharter, schussgewaltiger Verteidiger bei Pixbo und hat sich vor dieser Saison scheinbar nochmal neu erfunden oder neu erfinden lassen. Wie viel er da selber jetzt reingespielt hat, wie viel der Trainer entschieden hat, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, nochmal Bombensaison gespielt. Dann wechselt Max Wahlgren von Helsingborg zu Villeersing. Der war viertbester Scorer in Schweden. Also eigentlich die komplette Topscorer-Bataillon aus Schweden wechselt einmal das Land. Außerdem zu Villeersing wechselt Jan Bürki, also ein Schweizer von Kalmarsund. Das ist jetzt, finde ich, so mittelmäßig überraschend. Der kommt aus der Jugend von Villeersing, hat jetzt 2 Jahre bei Kalmar gespielt und hat sich jetzt wahrscheinlich dann wieder dafür entschieden, dass er wieder lieber in der Schweiz leben möchte und zu seinem Heimatverein zurückgeht. Und es wechselt noch, dürften auch viele kennen, sehr schillernde Persönlichkeit, Peter Kotilainen, auch finnischer Nationalspieler, wechselt von SPV zu Floorball Thurgau. Peter Kotilainen war letztes Jahr auch Topscorer in Finnland, also bester Scorer in der regulären Saison. Und Floorball Thurgau, auch jetzt nicht der Verein wie GC Zürich oder Könitz oder so, wo ich die Top-Ausländer in Anführungszeichen vermuten würde, sondern Floorball Thurgau letztes Jahr erst in die NLA oder in die Luppel, in die Lidl Unihockey Prime League aufgestiegen und jetzt direkt mit dem ersten Top-Ausländer, mit der ersten Top-Ausländer-Verpflichtung. Und dann haben wir noch zwei relativ ausdrucksvolle Transfers bei den Damen. Zum einen wechselt Ida Sundberg von Pixbo zu den Kloten Dietlikon Jets. Also die werden scheinbar auch nicht wahnsinnig schwächer, was den Kader angeht und peilen den vierten Titel hintereinander an. Für Ida Sundberg ein bisschen traurige Nummer, hat jetzt dreimal hintereinander, sind sie, glaube ich, an Torengruppen, hatten wir gerade angesprochen, im Superfinal gescheitert, teilweise sehr, sehr knapp. Hat jetzt tatsächlich keinen Ligatitel mit Pixbo geholt. Ich glaube, das war immer ihr großer Traum. Sie hat auch sehr, sehr lange gespielt. Aber der Transfer stand eben schon länger fest. Und es wechselt außerdem Corin Rüttimann, Schweizer Nationalspielerin, eigentlich die Schweizer Nationalspielerin der letzten 10 Jahre, kann man, glaube ich, sagen. Also der einzige wirkliche Superstar im Schweizer Nationalteam. Wechselt von ihrem Heimatverein weiß ich gar nicht, aber sie war sehr, sehr lange bei Piranha Chur. Und wechselt jetzt auch zu Zug United.
Ja, und wo wir jetzt so viel über die Transfers gesprochen haben, ich werf mal so einen halben Transfer rein. Und zwar einen, der schon ein Jahr zurück ist. Wir sind ja viele von uns sind so heimliche Fans von Alexander Ruud. Der hat ja auch ein schönes Jahr in der Schweiz verbracht. So schön war es auch nicht. Bei Sahnen lief es nicht so gut. Sein Trainer Michael Oehmann wurde irgendwann entlassen. Dann hat es ihm auch nicht mehr Spaß gemacht. Und dann ist er wieder zurück nach Schweden, von wo er eigentlich weg wollte, weil es da so ein bisschen Probleme mit illegalen Substanzen und mit Bewährungsstrafen gab. Jedenfalls war er wieder zurück in Schweden und wollte mit Gavle viel reißen, ist aber dieses Jahr abgestiegen. Das heißt, da ist auch mal, wird noch abgewartet, ob er tatsächlich bei Gavle bleibt oder ob er woanders hinwandert. Weshalb ich es aber sage, ich bin heute gerade über ein schönes Video gestolpert, das Unihockey CH geteilt hat, und zwar Alexander Ruuds 10 schönste Vorlagen in der höchsten Schweizer Liga, also in dieser einen Saison, die er dort verbracht hat. Und ich glaube, die können wir in die Shownotes packen, weil da geht wirklich ein Herz auf. Also da blühen Tulpen auf, wenn man sich diese Vorlagen anschaut. Und ich glaube, die Schweizer Liga hofft, dass die neuen Jungs, die da in die Liga reinströmen, was Ähnliches bieten werden.
Ja, ich habe Alexander Ruud tatsächlich 2011 bei der U19-WM in Weißenfels habe ich ihn spielen sehen. Und da habe ich selber noch nicht so wahnsinnig viel mit Floorball zu tun gehabt. Also ich habe schon ein paar Jahre gespielt, so ist es nicht. Du hast da ja wahrscheinlich schon 25 Jahre gespielt. Ich noch nicht ganz. Und habe da eben zum ersten Mal, glaube ich, so ein bisschen in internationalen, relativ hochklassigen Floorball reingeschnuppert. Und Alexander Ruud war einfach bei der WM ein Spieler wie kein anderer. Also der hat Sachen gemacht. Da haben die anderen Spieler, glaube ich, auf dem Feld teilweise gar nicht verstanden, wie und was er da gemacht hat. Also teilweise auch seine Mitspieler. Dann hatten sie einfach den Ball, obwohl sie ihn vorher nicht hatten, und konnten Tore schießen. Das war schon krass. Habe ich auch über die letzten 10 Jahre immer super gerne spielen sehen. Hat sich halt leider nur scheinbar, was man so hört, neben dem Feld zu einer etwas streitbaren Persönlichkeit entwickelt.
Ja, ist, glaube ich, diese Geschichte mit Genie und Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, sogar gehört, dass er in einem Film auftauchen soll, der nicht so ganz jugendfrei ist. Aber das überlassen wir einfach euch. Damit können wir unsere zweite Episode, glaube ich, beschließen. Wir hoffen, sie hat euch mal wieder Spaß gemacht. Ihr dürft uns natürlich gerne im Podcast eures Vertrauens folgen, immer das Glöckchen anwählen, damit wir immer aufpoppen, wenn die neue Episode raus ist. Wir haben uns jetzt fest vorgenommen, dass wir immer am letzten Dienstag eines Monats erscheinen. Das heißt, ihr könnt euch da schon in euren Kalendern einen dicken, fetten Punkt reinsetzen. Ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram folgen, und wenn ihr ganz großzügig seid, dann geht ihr auf konterpass.de, könnt euch da vielleicht sogar ein paar Snacks in Form von Blogbeiträgen und Co. abholen und hinterlässt uns vielleicht auch ein paar Münzen für einen kleinen Kaffee oder für diesen Serverkosten, die wir haben. Und ansonsten hat's uns gefreut, mal wieder über Floorball mit euch plaudern zu können.
Ja, und während Jan angekündigt hat, dass wir immer am letzten Dienstag eines Monats erscheinen, habe ich parallel einfach schon mal rausgesucht, wann das sein wird, damit ihr euch die Mühe nicht selber machen müsst. Das wird nämlich sein der 29. August. Da hören wir uns allerspätestens wieder. Vielleicht gibt es zwischendurch noch eine Sonderfolge. Das sehen wir dann. Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Sommer und macht's gut. Bis dann.
Tschüss.